Willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich sehr, heute zum zweiten Mal in diesem Podcast Sebastian Jorns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo Reni.
Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema betriebliche Suchtberatung. Beim letzten Mal haben wir über Trauerbegleitung gesprochen. Ich verlinke das Video auch gerne nochmal für diejenigen, die sich unser vorheriges Video anschauen wollen. Und bevor wir starten, würde ich dich auch gerne einmal kurz vorstellen. Wir kennen uns ja durch die Weiterbildung bei uns im Haus zum systemischen Sozialtherapeuten, bei der du auch als Dozent tätig bist und unter anderem auch über das Thema Sucht sprichst. Also von daher auch sehr interessant jetzt die Parallele. Und zudem bist du betrieblicher Suchtberater, Dozent, Trainer und Coach für verschiedene Träger in den Bereichen Sucht, psychische Belastungen, Kommunikation, betriebliche Sozialarbeit und verwandte Gebiete. Außerdem hast du verschiedene Ausbildungen durchlaufen, unter anderem zum psychologischen Berater, psycho-onkologischen Berater, ja, sowie zum Trauerbegleiter, worüber wir auch schon gesprochen haben, und ein paar weitere Stationen. Ja, zunächst einmal wieder ein allgemeiner Einstieg. Wir hatten das Thema zwar in verschiedenen Podcasts schon so leicht angerissen, aber gerne auch von dir nochmal. Was bedeutet Sucht?
Ja, was bedeutet Sucht? Also grundsätzlich zu sagen, Sucht ist eine psychische oder physische Abhängigkeit von einer Substanz oder einem Verhalten. Wir unterscheiden dort zwischen stoffgebunden und stoffungebunden. Das erste war stoffgebunden. Was ist es? Alkohol, Tabak, Medikamente und so weiter. Ne? So diese ganzen Themen, die wir kennen, die wir auch im Kopf haben normalerweise. Bei den Stoffungebundenen ist es meistens auf die Spielsucht beschränkt, auf das pathologische Glücksspielen. Heutzutage haben wir die Medienabhängigkeit mit drin. Es gibt die Arbeitssucht, die Sexsucht und weitere Themen, die dort mit reinfallen. Anverwandt und angedockt haben wir auch noch die Essstörungen wie die Bulimia nervosa, die Anorexie oder auch das Binge-Eating. Da haben wir auch ein paar Punkte und auch einen Podcast davon, ne, den ein netter Kollege bei euch gemacht hat, der sehr empfehlenswert ist auf jeden Fall. Und die ICD-10, also die internationale Klassifizierung der Krankheiten, unterscheidet zwischen 6 Faktoren: der starke Wunsch oder Zwang nach einer Substanz oder einem Verhalten, dem Kontrollverlust, dem Abstinenzverlust, der Toleranzbildung, den Entzugserscheinungen und dem Rückzug aus dem Sozialleben. Ich habe dann immer im betrieblichen Kontext immer noch eine Frage mehr, und zwar die Frage nach einem Filmriss. Ne? Weil bei Filmriss, wenn mir dann ein Klient bedeutet oder bejaht, ja, den hatte ich öfter, dann habe ich schon 3 Punkte davon abgedeckt und kann so mir die Arbeit erleichtern.
Guter Trick.
Ja.
Okay, und jetzt geht es ja um das Thema betriebliche Suchtberatung.
Ja.
Dann nochmal, was können wir uns denn darunter vorstellen?
Ja, die betriebliche Suchtberatung ist angedockt am betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das lebt ja jede Firma oder jede Einrichtung, jede Verwaltung oder wo sie dann auch ist, immer anders. Mhm. Ein sehr nettes Gebiet, das keine rechtliche Vorschrift hat. Also die Arbeitgeber müssen das im Prinzip nicht machen, ist also Goodwill. Aber ich kann auch sagen, ein sehr gutes und ein sehr sinnvolles. Die Aufgaben einer Suchtberatung in meinem Fall war die Prävention zum Thema Sucht und was damit alles passieren kann, auch die Prävention für die unterschiedlichen Zielgruppen, vom Azubi zur oberen Managementkraft, die Unterstützung der Mitarbeiter ebenfalls aller Hierarchieebenen zu verschiedenen Themen. Das hatte unterschiedliche Ausprägungen, vom Vortrag zum Einzelcoaching, von Führungskräften zum Beispiel, wie erkenne ich, wie spreche ich an. Da war immer so frei nach dem Motto, ältere Führungskräfte sagten dann mir immer, ja, pass auf, die letzten 5 Jahre ist ja nichts passiert, also passiert jetzt auch nichts. Die jüngeren Führungskräfte oder auch die Ausbilder zum Beispiel, die waren sehr offen für das Thema und auch sehr aktiv, hatten sehr viel nachgefragt. Also da die Unterstützung für diese Zielgruppe auf jeden Fall sehr wichtig, weil sie auch die Träger sind und auch die ersten Ansprechpartner in diesem Feld für ihre Mitarbeiter. die Unterstützung der Mitarbeiter ebenfalls, sowohl in der Beratung bei sich selber, bei sich im Team oder auch in der Familie. Es kamen viele zu mir. Mensch, mein Sohn, der geht immer in die Disco und möchte da auch immer feiern und macht das auch, ist um 3 nach Hause und dann vor Montagmittag gar nicht zu gebrauchen oder vor Montagmorgen. Gut, naja, das kennen wir ja auch aus unserer Jugend, so ist es ja nicht, aber auf jeden Fall, wenn das mehr wird bei den Kindern, da kam es schon dazu, dass sich die Eltern halt Sorgen machen. Oder auch, wenn der Partner trinkt, also die Co-Abhängigkeit irgendwo sich in die Arbeitswelt mit reinschiebt. Alles Möglichkeiten der Unterstützung, die wir in der betrieblichen Suchtberatung leisten können. Das Networking ist ganz wichtig, also es heißt so viel wie möglich an Trägern, Beratungsstellen, Kliniken, Selbsthilfegruppen auch zu kennen, um für mich war es eine Arbeitserleichterung. Ich hatte am Anfang meiner Arbeit mal gefragt, wo kommen denn die Mitarbeiter her? Aus den und den Orten, aus den und den Städten, hatte dann Recherche betrieben, was gibt es denn da vor Ort? Hatte mich dort im Networking halt auch ordentlich produktiv gearbeitet und hatte viele Leute kennengelernt auch, um einfach zu sagen, wenn jemand zu mir kam und Hilfe brauchte oder wollte. Ja, da gibt es dies und das. Guck mal ins Internet und dort findest du die Möglichkeiten, die du halt hast. Da war ich überhaupt nie der Freund von. Ich wollte es gleich niedrigschwellig gestalten und so sagen, da sitzt die Frau Meier meinetwegen und die ist super nett und die bietet dies und das Angebot an. Genauso wie in den Kliniken. Ne, ich hätte mir auch irgendwelche Ablaufpläne von den Tagen ausdrucken können. Aber die dann live zu erklären, auch über Hospitation, weil die Therapeuten und die Klinikleitung haben ihre Version. Die Patienten eine andere und die Realität liegt ja irgendwo in der Mitte. Ne? Und diese Mitte hatte ich halt versucht zu finden, um die dann meinen Klienten weiterzugeben. Ja, und das Networking auf jeden Fall ist gut für alle. Die interne Öffentlichkeitsarbeit, man weiß nie so richtig als Mitarbeiter, was ist denn diese Suchtberatung im Betrieb jetzt überhaupt? Ne? Wer ist denn diese Person? Was macht er denn? Wie ist denn das mit dem Datenschutz? Ne? Wie viele Informationen, die ich dort gebe, kommen denn weiter, vielleicht ans Personalwesen, an die Führungskraft, an die anderen Mitarbeiter? Man weiß es nicht. Und da hatte ich auch versucht, durch die interne Öffentlichkeitsarbeit, ich bin in die Teams gegangen und habe denen vorgestellt, wer ich bin, was ich mache, welche Möglichkeiten ich habe und dass ich sehr wohl dem Datenschutz unterliege und zwar in allen Punkten. Ne? Also es gab so ein paar Situationen, wo halt Alkohol am Arbeitsplatz war, wo gleich eine riesengroße Kettenreaktion kam, wo das Personalwesen, der Betriebsrat und ich dann in einem Boot waren. Da konnte ich dann nicht mehr so reden. Alles bleibt unter uns, was wir hier besprechen. Aber in der Regel schon, ich sag mal zu 90% war das so, dass ich das gewährleisten konnte. Außer natürlich bei Härtefällen, wo es um die Arbeitssicherheit oder halt Verstöße gegen die Arbeitsordnung ging.
Das ist, ich finde, enorm spannend. Du hast jetzt so viele Sachen gesagt, wo mir wieder Fragen zu einfallen. Der Aspekt,
Ja.
ich gehe mal in den Anfang deiner Ausführung, wo du sagtest, dass zum Beispiel ältere Führungskräfte auch sagen, ach, das ist hier kein Thema oder nicht so sensibel für das Thema sind. Zum einen, wie macht sich denn überhaupt Sucht am Arbeitsplatz bemerkbar? Weil du ja auch sagst, ja, das ist jetzt nicht ein Thema, wo viele mit hausieren gehen.
Ja.
Und zum anderen, wie hat sich das entwickelt? Weil ich glaube, das Thema war ja auch schon vor Jahren da, aber jetzt wird es vielleicht einfach noch mal anders angegangen. Also zum einen, wie macht es sich bemerkbar und zum anderen, wie hat es sich entwickelt?
Ja, das Beispiel mit den älteren Führungskräften, das liegt einfach daran, weil früher so mit dem Thema Sucht und Alkohol meinetwegen anders umgegangen wurde. Es gab noch Alkohol in den Getränkeautomaten und das hat sich dann ja irgendwann zum Glück verschoben. Es gibt es nicht mehr, auch nicht mehr in den Führungskräfte-Casinos oder ganz selten oder vielleicht auch mal auf einer Firmenfeier in manchen Betrieben. Okay, alles kein Problem. Aber daher kommt noch ein bisschen die Denkweise eben, ne, die ich gerade ausgeführt hatte. Aber wie macht sich eine Sucht in der Arbeitswelt überhaupt bemerkbar? Auf jeden Fall in der An- und Abwesenheit, weil dort kommt dann zu kurzfristigen Fehlzeiten. Es gibt so das typische Beispiel der Montagskrankheit, wo die Menschen anrufen, Meister oder Führungskraft, ich kann heute nicht kommen, mir geht's nicht gut, mit dem kleinen Zusatz, ich möchte aber auch nicht zum Arzt gehen, ich möchte mich einfach ausschlafen. Also so am Anfang Montags Volkskrankheit immer nett und auch immer gern genommen.
Montagskrankheit, ja.
Ja. Und häufig bei einem tieferen Suchtverlauf und auch zu einem späteren Zeitpunkt kommt es dazu, die co-abhängige Ehefrau zum Beispiel oder auch die Kinder, die rufen dann an, weil einfach die betroffene Person gar nicht mehr in der Lage dazu ist. Es kommt auch in der Arbeit und Leistung, in der Qualität, in der Quantität, in allen Punkten, die lassen nach. Das läuft dadurch, der Mensch ist gedanklich nicht mehr da, wo er eigentlich sein sollte, sondern irgendwo bei seinem Suchtmittel. Er befasst sich dann damit unbewusst irgendwo schon, er kämpft auch dagegen an, wo bekomme ich denn das nächste Bier, wo bekomme ich den nächsten Spielautomaten, wie kann ich sowas als nächstes tun. Ich auch hier am Arbeitsplatz, Kreativität dann auch keine Grenzen gesetzt. Die Arbeit und Leistung sinkt und das macht sich auch dort massiv bemerkbar. Und das ist ein Punkt, der sofort auffallen muss. Im sozialen Verhalten und auch mit sich selber, der Mensch vernachlässigt sich. Er vernachlässigt sowohl bei der Kleidung als auch bei der ganzen äußerlichen Erscheinung, bei der Körperpflege, beim sozialen Miteinander. Dies ist auch ein großer Punkt, wenn vorher jemand sehr extrovertiert war, sehr im Kollegenkreis angesehen war und auch immer offensiv auf die Leute zugegangen ist, auch auf die Führungskräfte immer sehr offen war, immer sehr, ja, immer halt zuvorkommend war und die ganzen Punkte, die noch kommen könnten. Und das verändert sich stark, ne? Und das ist auch etwas, er geht den Kollegen aus dem Weg, der Führungskraft aus dem Weg, kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel möchte der betroffene Mitarbeiter nicht, dass die Fahne gerochen wird, so, oder ähnliches. Also er entzieht sich dem, weil er schon weiß, es kann Konsequenzen geben und ich kann da wahrscheinlich nicht so gut durchkommen, ne? Weil irgendwann gehen auch die Argumente aus. Und das Versteckspiel hat irgendwo auch ein Ende. Räumlich begrenzt ist man ja in der Arbeitswelt schon. Und da sind die Auffälligkeiten die drei großen Punkte, die dort auftreten können.
Und welche, du hattest es ja sehr kurz schon benannt, aber nochmal vielleicht ausführlich. Welche Folgen hat das denn für alle Beteiligten? Also sowohl für das, für den Betroffenen als auch für die Führungskraft, wie auch für das ganze Unternehmen?
Ja, das kann man aufteilen. Den Betrieb kostet es sehr viel Geld. Also häufig kommt es dann vor, wenn man das vernachlässigt und die Krankentage immer weiter steigen, die Anzahl dessen. Ein Krankentag kostet so und so viel 1.000 Euro, was dann auch irgendwo auf dem Arbeitgeber umgewälzt wird. Da kostet es schon mal sehr viel an finanziellen Mitteln. Der Mitarbeiterverlust, weil Sucht ist zum Glück mittlerweile seit vielen Jahren als Krankheit offiziell anerkannt. Aber dadurch, der Mitarbeiter fehlt, die Führungskräfte müssen es kompensieren und dadurch kommen noch andere Punkte, auf die wir auch gleich kommen. Das schlechte Standing, weil es kann sein Image, ne, so in der Industrie vielleicht ist es so, dass Unfälle passieren, das steht in der Zeitung. In Pflegeeinrichtungen, dort, wenn da jemand alkoholisiert als Pflegekraft arbeitet und die Bewohner und auch die Angehörigen bekommen das mit, ne? Das hat dann so zum Thema Standing, Image einen großen Einfluss, ne? Der sehr negativ sein kann. Das ganze Standing im Betrieb zu diesem Thema ist voll tabuisiert. Und das ist ja etwas, was wir heutzutage im öffentlichen Leben gar nicht mehr so haben. Also es würden sich zwei Punkte beißen und das Thema Sucht würde dadurch hinten runterfallen und dadurch die ganzen Folgekosten und die ganzen Folgen, die ich gerade beschrieben habe, entstehen lassen. Die Führungskraft entsteht dadurch ein schlechtes Team-Spirit. Weil wenn die anderen Mitarbeiter immer einen Betroffenen durchschleppen müssen, in Anführungszeichen gesagt, das machen die Leute natürlich bis zu einem gewissen Grad mit, ist ja auch kein Problem, Kollegialität und man kennt sich auch gut, ist vielleicht auch Freund, alles gut, kein Thema. Aber irgendwann geraten auch diese an ihre Grenzen. Und wenn die Führungskraft da nicht aufgepasst hat, dann merkt sie, okay, mein ganzes Team, der ganze Schwung ist raus, die ganze Stimmung ist schlecht und er weiß im ersten Moment gar nicht warum. Ne, es ist so ein Punkt, der auftreten kann, eine erhöhte Unfallgefahr, Sucht, Drogen, Alkohol und eine rotierende Maschine oder ein Gabelstapler meinetwegen, klar, das beißt sich. Dadurch entstehen Gefahren, wenn dann etwas passiert, ein großer Unfall, der vielleicht auch tödlich enden kann, die Berufsgenossenschaften und die anderen Träger, die es dort gibt, die fragen dann genau, bei Todesfällen kommt auch die Kriminalpolizei mit dazu, aber die fragen genau, wie lange ist denn das bekannt? Wann eben die Frühschicht beginnt um 6 Uhr und der Unfall war um 10 und der Mitarbeiter war alkoholisiert. Wieso hat niemand aufgepasst? Es kann sehr hart werden, weil zum Glück auch unbequem, ne? Weil die Träger und die tragenden Akteure, die fragen dann genau und auch zweimal nach, wie es dann wirklich war. Und dadurch kann sich eine Führungskraft sehr in die Bredouille bringen. Und dem Mitarbeiter schlechte Leistungen und auch das ganze Standing im Betrieb auch. Und auch die Kündigung, weil Alkohol oder Sucht ist eine offizielle Erkrankung, aber auch die schützt irgendwann vor Kündigungen nicht. Ne, das heißt, bis zu einem gewissen Grad können auch wir von der Suchtberatung eine ganze Menge machen, aber irgendwann sind auch die Hände gebunden und müssen dann auch sagen, okay, tu etwas oder mach es auch nicht. Wir können auch nicht jeden retten, ne, das ist auch so, wie in allen Feldern auch. Und wenn sich dann jemand entscheidet, nichts zu tun oder nur etwas zu tun, weil es irgendjemand von ihm möchte und es hat überhaupt keine Auswirkung auf ihn, keine positive, dann müssen wir auch diesen Weg gehen und auch hart zu uns selber sein und hart zum Mitarbeiter.
Jetzt kann es ja auch nicht, wie du schon sagst, eure Aufgabe sein, da alle zu retten, sondern auch Aufgabe der einzelnen Akteure. Was sind denn konkret die Aufgaben von Führungskräften, wenn es um das
Ja.
Thema Suchtberatung, Suchtprävention geht?
Ja, also grundsätzlich der erste Punkt, die Vorbildfunktion. Also es versteht sich ja von selber, dass wenn wir meinetwegen eine Grenze von 0,0 haben auf dem Betriebsgelände, ist es eine Führungskraft vorlebt, klar. Auch wie er darüber redet, über das gesunde Führen, über das gesunde Verhalten als Führungskraft, das ist so etwas, was eine Führungskraft ausmachen sollte. Also die Vorbildfunktion. Das Erkennen einer Sucht, da liegt es dann an uns, an der Suchtberatung, den Führungskräften es beizubringen. Woran erkenne ich einen Mitarbeiter, der suchtbelastet ist oder vielleicht schon abhängig? Ne, weil häufig kommt es auch vor, dass die Personalabteilung sagt, der Mensch, der Mitarbeiter hatte vielleicht zweimal eine Fahne am Arbeitsplatz, ist erwischt worden. Und da dann auszudifferenzieren, nur weil jemand zweimal eine Fahne hatte, müssen wir ihn nicht krank machen, also nicht zum Alkoholiker machen, da waren aus den ersten Punkten drei davon müssen erfüllt sein. Und wenn wir nur eine davon haben, dann haben wir noch keinen suchtkranken Menschen, sondern vielleicht einen Missbräuchlichen. Ne? Das sind so die Punkte, die wir ausdifferenzieren müssen und genauso das ansprechen. Da schulen wir auch. Wir schulen, wie spreche ich dann, wenn ich jemanden gesehen habe, der vielleicht eine Problematik mit einem Suchtmittel hat. Wie spreche ich ihn richtig an? Was ist ein fürsorgliches Gespräch? Was ist ein Mitarbeitergespräch? Wie läuft es ab? Wie führe ich das? Was sind die Grenzen davon und wo muss ich dann noch weiter netzwerken zum Beispiel? Wir oder viele Betriebe haben ein Gesundheitswesen, viele haben einen Betriebsrat, viele haben auch ein Personalwesen, wo die Mitarbeiter sehr offen für die Themen sind und auch uns als Sozialberatung oder Suchtberatung, wir können in unserem Netzwerk gut handeln und auch schnell, wenn da einige Dinge zusammenspielen, also die Schlüsselrolle, die die Führungskraft damit aufnimmt, als erster Ansprechpartner, der seinem Mitarbeiter in die Augen guckt und sagt, dir geht es heute nicht gut. Welchen Grund es dann hat, das lasse ich dahingestellt. Es kann auch sein, man hat einen schlechten Tag, man hat vielleicht schlecht geschlafen, man hat vielleicht andere Sorgen, Probleme, die gesundheitlich oder auch psychisch in der psychischen Gesundheit zu finden sind und eben nicht in einem Suchtmittel. Also das Anschauen der Mitarbeiter, das fürsorgliche Guten Tag sagen, ich nenne das mal so ganz platt. Das sind die Aufgaben als Schlüsselrolle einer Führungskraft.
Schön ausgeführt. Und wenn wir da jetzt nochmal den Rahmen ausdehnen, was können denn Unternehmen tun?
Ja, also auf jeden Fall offen sein für das Thema Sucht und auch transparent oder Transparenz dafür herstellen. Es gibt unterschiedliche Dinge, zum Beispiel eine Suchtberatung installieren. Es gibt viele, die das machen, ob das dann nebenamtliche Suchtberater sind, die innerbetrieblich ihre Zeit haben oder ob das fest installierte sind, je nach Möglichkeit und Offenheit für das Thema auch. Es gibt die Möglichkeiten einer Betriebsvereinbarung dazu, wo drin steht, Was ist dann eine Sucht überhaupt? Wofür gilt das? Wer ist dafür zuständig? Welche Aufgaben haben die Führungskräfte? Was läuft im Ablauf, im Stufenplan zum Beispiel? Wie läuft denn das alles ab? Und wie können wir speziell auf den einzelnen Mitarbeiter eingehen? Auch da gibt es Leitfäden, die unheimlich gut sind von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Die können auch immer individuell angepasst werden. Sehr gute Sache. Und auf jeden Fall. Das Hauptthema von einem Unternehmen ist das Thema Sucht enttabuisieren. Dass da eben auch Klischees wegfallen, die wir alle noch kennen, vielleicht von früher. Was ist ein Alkoholiker? Was ist ein Drogensüchtiger? Was verbindet man damit? Eben, dass es auch wirklich jeden treffen kann. Dass es als Krankheit akzeptiert ist und auch akzeptiert wird. Und dass dann so den Mitarbeitern die Niedrigschwelligkeit auf jeden Fall gewährleistet ist und ihnen so passgenau und optimal geholfen werden kann.
Und ja, aus deiner Erfahrung, wie könnten denn oder wie sehen konkrete Maßnahmen aus und welche Interventionsform hältst du für besonders sinnvoll?
Ja, also auf jeden Fall die Einbindung in das betriebliche Gesundheitsmanagement. Da gibt es ja irgendwo viele Punkte und BGM ist auch zum Glück auch sehr modern und aktiv geworden. Dadurch, man muss das Rad nicht neu erfinden. Die einen haben die Suchtberatung oder die Sozialberatung im Personalwesen angedockt, andere im Gesundheitswesen. In anderen Unternehmen ist es ganz eigenständig. Ja, aber da auf jeden Fall einen Weg zu finden, nicht komplett neu zu erfinden, sondern irgendwo mit anzudocken und einzubinden. Die Schulungen, die man installiert, ob der Suchtberater oder Sozialberater, die dann selber durchführt für die verschiedenen Zielgruppen, lasse ich mal dahingestellt, weil ich war immer ein Freund davon. Ich kenne mich vielleicht mit vielen Suchtmitteln aus, ich kenne mich mit Alkohol aus, mit Drogen aus, mit Glücksspiel aus, aber dann gerade so bei neuen Themen wie Legal Highs mit Felgenreiniger, mit synthetisch hergestellte Cannabinoide und so weiter. Da muss ich mich erst einlesen, einfuchsen, auch Klienten kennenlernen und hatte da in meinem Netzwerk eben auch Ansprechpartner, die das Thema jeden Tag bearbeitet haben und habe mir dann für kleines Geld aufgrund des guten Networkings in den Betrieb geholt und habe die dann aus Fachleute-Sicht, die sich wirklich damit befassen und sich damit auskennen, eine andere Dynamik reinbekommen, ne? Weil ich hatte, ja, und da passt genau eben auch, Azubis brauchen diese Module, Führungskräfte brauchen diese Module, Mitarbeiter in der Mannschaft brauchen diese Module und da auch immer das zu finden. Das ist auch ein Punkt davon. Ein Arbeitskreis Sucht kann installiert werden, wo Entscheidungsträger, zum Beispiel vom Personalwesen, Betriebsrat, Gesundheitsmanagement und eben aus der Suchtberatung, Sozialberatung mit aktiv sind. Dort wird aufgeschrieben und auch festgesetzt, was machen wir denn im nächsten Quartal meinetwegen oder im nächsten halben Jahr, welche Vorträge stehen an, wie ist denn überhaupt die Statistik? Wir evaluieren da diese Themen, um zu schauen, wo hat es denn schon was gebracht und wo eher auch nicht. Da geht es so um anonymisierte Erfahrungswerte. Dabei ist es wichtig, etwas höherrangige Leute zu nehmen, weil manchmal brauchen wir auch, gerade wenn es um Gelder geht, zum Beispiel für einen Vortrag oder für verschiedene Präventionsaktionen, auch mal Gelder freizumachen. Ne? Und deswegen brauchen wir gleich eine Unterschrift und nicht eine Diskussion, wo wir sagen, wir möchten gerne dies und das machen, aber wir können es nicht unterschreiben, wir können es nicht freigeben, um so das Ganze noch zu verkomplizieren und unnötig in die Länge zu ziehen, weil wenn wir was beschließen, dann brauchen wir schon eine Einigung. Und auch die klaren Regelungen auf jeden Fall, die zum Beispiel durch Stufenpläne in der Interventionskette vom fürsorglichen Gespräch zum Kündigungsgespräch, so der ganze Ablauf, der sich über Monate hinziehen kann, festlegen, die Rollenverteilung da drin und auch eine Betriebsvereinbarung und oder Dienstvereinbarung, je nachdem, wo es da noch ist.
Da war jetzt schon so viel dabei. Mir stellt sich auch die Frage, ja, ob es da auch bestimmte Branchen gibt, die besonders betroffen sind. Und gleichzeitig, während ich über diese Frage nachgedacht habe, stellte sich mir auch die Frage, wenn ja, kann man das denn so sagen? Oder sind es vielleicht nur die Branchen, die ja, betriebliche Suchtberatung installieren und in den anderen wird das einfach nicht thematisiert und ja, nicht in den Vordergrund gerückt. Also das finde ich ganz spannend.
Ja, also es gibt natürlich Bereiche, wo das Thema nicht so in den Vordergrund rückt. Das ist schon richtig. Aber grundsätzlich früher so dieses alte Klischee, wenn man auf dem Bau arbeitet, da muss man in der Mittagspause Bier trinken und auch nach Feierabend und so weiter. Das war mal, ne? Also es gibt keine grundsätzliche Aussage dazu, dass es spezielle Branchen oder auch Arbeitswelten gibt, die besonders davon betroffen sind. Nein. Also wir haben es in der Industrie, im sozialen Bereich auch, in der Pflege, von aller Möglichkeiten. Das hat auch nichts, damals war es ja auch so ein platter Spruch, Intelligenz, hat das was damit zu tun? Nein. Ne? Also es gibt auch wirklich hohe Führungskräfte, die Professoren sind, meinetwegen, und auch Doktoren sind, die es genauso betrifft. Also Alkohol oder Sucht, die Krankheit Sucht nimmt vor niemandem Abstand. Ne, das kann man so sagen. Von daher ein klares Nein. Also es gibt keine spezielle Branche, wo das besonders auftritt.
Gibt es denn bestimmte Suchtformen, die häufiger vorkommen?
Ja, es kommt eben immer darauf an. Also das Thema Alkohol ist immer noch so das Höchste, was so am meisten auftritt. Es gibt aber mittlerweile auch dadurch, dass wir viel im Homeoffice sind, zum Beispiel und auch viel am Computer arbeiten sind. Die Arbeitswelt geht immer höher, schneller weiter, auch in Schichtarbeit, wo wir nicht so richtig den Schlafrhythmus finden können. Da hat sich dann gezeigt, dass solche Themen wie zum Beispiel Neuroenhancement, also Aufputschmittel, Medikamente auch sind, die morgens aufputschen nach einem 12, 13-Stunden-Tag zum Beispiel. Man kommt nicht so richtig in Schlaf, man nimmt die Arbeit mit nach Hause, kann dort auch nicht richtig abschalten oder trinkt vielleicht abends nach Feierabend dann noch so ein Feierabendbier und das war's dann und geht und kann überhaupt nicht davon Abstand nehmen, schleppt das so in den nächsten Tag mit rein und versucht sich dann so irgendwo aufzubauen. Was dann auch zur Folge hat, wenn ein Medikamentenmissbrauch eintritt, dass man irgendwann etwas braucht, um wieder runterzufahren. Ne? Also es kommt so eine Kettenreaktion in Gang, die dann nicht so gut ist. Was heute auch, es liegt einfach an der Verfügbarkeit und auch an den Medien selber, die Zahl der Medienabhängigen steigt. Ne? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, so das Internet zum Beispiel, die Internet-Medienabhängigkeit, das Glücksspiel. Nicht mehr so am klassischen Automaten, sondern auch am Handy. Die Sportwetten sind dort ein Thema, die auch 24/7, 365 Tage im Jahr verfügbar sind. Ne? Also da macht es auch die Verfügbarkeit irgendwo, die es leichter macht. Man kann es auch in der Arbeitswelt machen, weil niemand kann einem das Handy zum Beispiel in der Pause, im Pausenraum verbieten. Von daher passiert da auch schon eine ganze Menge. Ja. Und manchmal auch, das merken wir auch häufig, wenn sich jemand überlastet und es vielleicht auch gar nicht merkt, irgendwo in einen Burnout oder in eine Richtung dessen driftet, dass er sich dann versucht mit Suchtmitteln, ob es dann das Thema Alkohol oder auch Medikamente sind, das irgendwo auszugleichen, irgendwo auszubalancieren. Also Komorbiditäten lassen sich dann auch schon feststellen, ist gar nicht unüblich. Ja, aber das sind so die drei, die mir zumindest aufgefallen sind, ohne natürlich andere ausschließen zu wollen.
Ja, klar. Das ist sowieso eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Und zwar, welche, nochmal zusammenfassend, zum Schluss, welche Vorteile bringt denn betriebliche Suchtprävention?
Jede Menge. Also auf jeden Fall die Arbeitssicherheit, die wird dadurch stark erhöht. Ne, man hat kein Risiko irgendwo, dass alkoholisiert oder unter Suchtmitteleinfluss stehende Mitarbeiter Unfälle verursachen. Es ist auch erwiesen statistisch, dass dadurch, wenn ein klares Suchtprogramm installiert worden ist, dass dort die Arbeitsunfälle sinken. Ne, das gibt es so von den Gesellschaften und von den Berufsgenossenschaften gibt es Statistiken, die das zeigen und die auch sehr plausibel sind, ne, weil manchmal kann man so die Zusammenhänge vielleicht nicht greifen, aber die sind schon ziemlich gut und zeigen auch ein sehr starkes Bild. Die Kosten durch Ausfälle werden gesenkt. Das hatten wir ja gesagt, dass die vielen Ausfallzeiten, die dann so nach und nach peu à peu dann auftreten können, von Fall zu Fall verschieden natürlich, dass die dadurch gesenkt werden. Es gibt nicht so viele Krankentage, weil das ist auch ein Punkt, den viele Arbeitgeber dann am Anfang vielleicht nicht so richtig greifen können, weil die sehen, dort ist ein Suchtberater oder ein Sozialberater, der möchte, dass sein Klient, in dem Fall der Mitarbeiter, zum Beispiel für 3 Monate in eine Therapie geht. Danach kommt dann die Nachsorge und bis der Mitarbeiter wieder dann im Arbeitsprozess integriert ist, da geht es dann eine Zeit ins Land. Was ist denn damit? Ne? Aber was da im Vorfeld passiert ist, dass keine Co-Abhängigkeit in den Teams mehr passiert, dass man das aufarbeiten kann, dass die Mitarbeiterzufriedenheit dadurch auch steigt. Dass die Mitarbeiter sehen, okay, der Arbeitgeber, der tut unheimlich viel für mich. Das hat zum einen eine interne Wirkung, aber auch eine externe. Also das Image, das positive Image, der Arbeitgeber tut etwas für seine Mitarbeiter. Er ist für seine Mitarbeiter da in diesen Problemlagen, bei einer Suchtproblematik, bei psychischen Komponenten, die irgendwo mit reinspielen. Es wird aktiv durch eben diese Stabsstelle Suchtberatung in dem Fall sehr viel für die Mitarbeiter getan. Das ist am Anfang auch ein bisschen schwierig zu greifen, weil am Anfang wirklich so darüber geredet. Die ersten Klienten kommen, den ersten Klienten wird geholfen. Die Mitarbeiter unterhalten sich. Mensch, hier, der tut ja wirklich nichts und so weiter. Also es braucht ein bisschen Zeit zum Anlauf. Aber ist dieses Eis gebrochen, dann läuft es unheimlich gut. Wenn es auch von allen anderen getragen wird, ne? Weil irgendwann kommen auch die hohen Führungskräfte, die es dann auch wirklich interessiert. Am Anfang ist es vielleicht noch so, dass die anderen Führungskräfte dann vielleicht in dem Outlook sehen, in der Einladung zu den Präventionsveranstaltungen, oh, der Chef ist da, dann gehe ich doch mal hin, gesehen und gesehen werden. Und am Anfang kann es dann noch so sein, dass die Führungskräfte aus nicht so hohen Hierarchieebenen dann nach diesen Veranstaltungen wissen, wie ihr Puls ist und wie lange sie die Luft anhalten können, jetzt mal ganz doof gesagt. Aber irgendwann kommt das nach und nach, ist das Thema wirklich interessiert, weil je mehr Erfolg, desto mehr Transparenz und auch desto mehr positive Resonanz darauf, was sich auf alle Bereiche im Betrieb zurückspielt.
Ich finde das so wertvoll. Und ja, für all diejenigen, die hier zugehört haben und Mitarbeiter, Führungskraft, Fachkraft, Geschäftsführung sind, wie auch immer, und denken, ja, das ist ein wichtiges Thema für meinen Betrieb, in dem ich tätig bin und mehr Informationen benötigt, meldet euch gerne bei uns. Wir klären euch auf, beantworten alle möglichen Fragen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns auch über Kommentare, über einen Daumen hoch und ja, stehen für alle Fragen zur Verfügung. Ich danke dir für deine Zeit, Sebastian. Ich hatte wieder ja sehr viel Spaß mit dir und hoffe, dass wir damit ganz viele Menschen erreichen können.
Das hoffe ich auch. Ich bedanke mich bei dir. Und ja, auf jeden Fall, Sucht ist eine Krankheit, ne? Und man sagt sich so, der alte Leitspruch, es ist keine Schande, krank zu sein, aber es ist eine Schande, nichts dagegen zu tun, ne? Und dieses Label, dem, als ich diesem Satz mal aufsetze, das ist ein Credo. Und das kann man sich auch mal gut zu Gemüte führen, sich nochmal anhören. Es hilft auf jeden Fall jedem, weil Mitarbeiter zufrieden, dadurch sind sie Führungskräfte, dadurch kommen die besseren Leistungen und auch die bessere Resonanz. Gehen sie in die Offensive, machen sie was draus. Hilfsmöglichkeiten gibt es viele. Auch viele Informationen bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, wo sie sich gerade im betrieblichen Kontext oder im Arbeitskontext sehr viele PDFs kostenlos downloaden können. Auch bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, dort gibt es so verschiedenen Suchtmitteln, Suchtformen, auch ebenfalls sehr gute Broschüren, die wunderbar und auch leicht lesbar sind, die sehr offen sind, die das Thema öffnen können. Ja, auf jeden Fall. Sucht ist etwas, was wir angehen können. Es geht um die Mitarbeiter, es geht um ihre Einrichtung, um ihre Firma. Und mit Mitarbeiter, da, das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal im positiven Sinne. Mitarbeiter sind das höchste Gut.
Ja.
Leben Sie es vor.
Schöne Abschlussworte. Danke dir.